Wenn Sie dieses Bild auf sich wirken lassen, Holzschnitt, ein Mensch wie ein Wurm, gebeugt, voller Geschwüre, die Finger und die Zehen weit gespreizt, fast wie in einer Starre des Todes. Und dann gleichzeitig dieser Wurm, dieser gebeugte Wurm hat Saiten und wird wie zu einem Saiteninstrument, auf dem diese Person greift. Und der Mund ist offen, als ob er doch noch Töne von sich gibt. So hat Hans Heidenheim den Hiob sich vorgestellt. Ein Mensch in seinem ganzen Elend, nur er ist noch nicht ganz sprachlos geworden. Ich lese Ihnen Gottes Wort aus Hiob 19. Hiob antwortete und sprach: So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Er hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht. Ich musste ihn anflehen mit meinem eigenen Mund. Mein Odem ist zuwider meiner Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt's vor mir. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich habe Ihnen am Anfang nicht das ganze Bild gezeigt. Sie sehen jetzt das Gesamte. Wie im Chaos auf dem See Genezareth, als die Leute denken, jetzt geht das Boot unter und dann steht einer auf und sagt, schweig und verstumme. Und dann heißt es, wurde wörtlich mega still. Hiob schreit, ich bin am Ende, erbarmt euch über mich, erbarmt euch. Und dann diese Wende, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sag Gott ab und stirb. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19 schildert das Wunder, das eigentlich unfassbare Wunder, dass mitten ganz im Tiefpunkt eines Lebens sich eine Wende ereignen kann. Eine unfassbare Wende. Dieser Hiob ist mehr als nur das Elend in der Mitte. Hans Heidenheim hat diese Hände um den Hiob herum gezeichnet. Es gibt ein Büchlein von Stefan Zweig, vielleicht kennt es der eine oder andere von uns, Sternstunden der Menschheit. Und er schildert in einer kleinen Erzählung die Entstehung des Messias. 1737 ist Georg Friedrich Händels Operngesellschaft pleite. Und dann bekommt er noch einen Schlaganfall und hat Lähmungserscheinungen. Es sieht so aus, als ob Georg Friedrich Händel in der Mitte seines Lebens am Ende ist. Und dann kommt er durch eine Kur wieder zu Kräften und 1741 komponiert er in 24 Tagen das Werk Der Messias. Es sind nur Bibelworte. 1742 am 13.04. an Karfreitag führt er dieses Werk zum ersten Mal auf. Und es hat eine unglaubliche Wirkung. Er nimmt dafür kein Geld, obwohl er pleite ist, sondern er gibt das ganze Geld, alles, was er da als Gewinn hat, gibt er an Arme und Entrechtete. Und von da an führt Georg Friedrich Händel dieses Werk jedes Jahr auf, immer ohne, dass er selber davon einen Gewinn nimmt. 1759 sitzt er eine Woche vor seinem Tod noch einmal an der Orgel und spielt die Aufführung mit an der Orgel als blinder Mann. Und am 13.04.1759 möchte er sterben. Es ist derselbe Tag, an dem er dieses Werk uraufgeführt hatte, und er stirbt tatsächlich einige Stunden danach am Karsamstag am 14.04.1759. Und Sie kennen alle diesen Satz aus dem Messias: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es ist so bekannt wie das Halleluja, das die Menschen seither begleitet. Es ist dieser eine Satz, der seit Jahrhunderten Menschen begleitet. Stefan Zweig deutet die ganzen letzten 20 Jahre von Georg Friedrich Händel aus dieser Grunderfahrung, wo das tiefste Leid seines Lebens gewandelt wird. Es ist die Wende seines Lebens. Wenn Sie einmal überlegen, wie viele Menschen durch diesen Satz und durch die Melodie, die Georg Friedrich Händel diesem Satz gegeben hat, wie viele Menschen bewegt worden sind in ihrem Herzen. Ich vermute, dass man die überhaupt nicht zählen kann. Es ist bis heute, ihr habt vorhin ein Lobpreislied gesungen, nicht? Ein Text, der bis heute an die Herzen geht und Menschen verändert. Und sehen Sie, das ist das Besondere, dass Gott aus den Tiefen des Leids plötzlich was wenden und was Neues schaffen kann. Das ist wohl sein Geheimnis. Und dabei ist es bei Hiob ja im Grund nur eine Ahnung. Er sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn Sie sich's kurz vorstellen, wenn im alten Israel ein Mensch pleite gegangen ist, das war ja damals noch ein bisschen anders, als es heute ist, aber wenn da jemand auch in der Landwirtschaft pleite gegangen ist, er konnte nicht mehr leben von seinem Besitz, dann musste er sich als Schuldsklave verkaufen. Und er musste sich irgendjemand verkaufen, bei dem er dann arbeiten konnte. Und dann gab es eine Möglichkeit. Ein Verwandter konnte jederzeit kommen und sagen: Ich kaufe dich frei. Und wenn dann einer, ein Onkel oder ein Bruder oder vielleicht ein Neffe, im Grunde das Herz gewonnen hat, diesen Menschen frei zu kaufen, dann wurde der Goel, der Erlöser genannt. Das ist die Herkunft dieses Begriffes des Erlösers. Und für uns ist es natürlich durchsichtig für diesen großen Erlöser, der die ganze Menschheit aus der Schuldknechtschaft freikauft. Aber was weiß denn Hiob davon? Der ist ja rund wahrscheinlich ein paar tausend Jahre vor Jesus. Was weiß Hiob von diesem Erlöser? Eigentlich ja nichts, denken wir. Oder weiß er doch was? Es ist offenbar in seiner Seele etwas, was dieser Hiob sieht. Er sieht Gott als den an, der kann mich nicht im Stich lassen. Das geht nicht. Hiob sagt, im Grunde ist doch Gott mein allererster Verwandter. Der muss mich doch erlösen. Der muss mich freikaufen. Der hat mich geschaffen. So wie ich das vorher bei der Emma gesagt habe, ja, lang bevor sie an sie gedacht haben, da hat Gott letztlich an sie gedacht. Er ist doch der erste Verwandte dieses Hiob. Er ist der erste Verwandte der Emma. Er ist der erste Verwandte meines Lebens. Und damit sagt Hiob, das geht gar nicht anders. Gott muss eingreifen. Der kann mich nicht in Leid und Schuld und Tod und Angst und Elend lassen. Das geht einfach nicht. Das ist Hiobs Gewissheit. Und sehen Sie, ich finde, da ist für uns was ganz Großartiges drin. Er sagt dann, ich möchte, dass das eigentlich in einen Felsen gehauen wird. Dass das nie vergeht, was ich hier sage. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Bei Gott ist es so, dass das Leid des Menschen nicht vergessen wird. In den Psalmen heißt es, meine Tränen, du sammelst sie in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Das heißt, die Bibel ist von vorne bis hinten davon überzeugt, dass Gott das Leid des Menschen nicht vergisst. Wenn es ihnen dreckig geht, ist es bei Gott nicht was, was einfach an ihm vorbeigeht. Sondern Gott notiert sich in gewissem Sinn, was bei uns in unserem Leben an Leid da ist. Was mir wehtut, das bewahrt er in seinem Herzen auf. Und Hiob sagt, danach sehne ich mich, dass ich diesen Gott sehe. Verstehen Sie, was ist das für eine Kraft, die in diesem Satz steckt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gilt es wirklich bis zu Ihnen und bis heute? Gilt es? Gilt es in unserer Weltgeschichte? Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, vielleicht haben Sie es schon gesehen. Darf ich schon mal fragen, wer hat das Bild schon gesehen? Ein paar wenige. Ich habe mir überlegt, ob ich Ihnen das zeige. Und ich habe gedacht, ich möchte, dass wir das auch nicht einfach auf die Seite legen und vergessen, was da passiert ist. Und es ist mir so wichtig, das sind die 21 koptischen Christen, die nur deshalb umgebracht worden sind vor wenigen Tagen, weil sie Christen waren. Und diese Namen, die hier auf der Seite noch nicht leserlich sind, ich habe sie extra abgeschrieben, habe gedacht, diese Würde, die gehört diesen Menschen. Dass wir ihre Namen nicht einfach ja wie Schall und Rauch sein lassen, sondern dass wir die zumindest wahrnehmen. Es sind 21 Namen von Menschen, ja, mit 21 Familien in tiefem Leid jetzt. Da ist unendlich viel kaputt gemacht worden. Und ich glaube, wir sollten da nicht einfach dran vorbeigehen. Mir ist erst, als ich dieses Bild sah, diese Nachricht, nicht 21 koptische Christen in Libyen, das ist weit weg, nicht? Geht uns das an? Als ich das Bild gesehen habe und die Gesichter gesehen habe und die Namen gelesen habe, da ist mir plötzlich klar geworden, das geht mich an. Das ist ja das Problem, dass wir oft so namenlos haben. Gesichtslos, was in Nigeria passiert. Es sind 21 Namen. Und warum ich es Ihnen heute eigentlich zeige, ist das, es ist nicht ein hoffnungsloses Bild. Und es sind nicht Namen, über denen jetzt die Hoffnungslosigkeit steht. Und ich möchte Ihnen das an einem Namen deutlich machen. Diese 21 Namen von diesen koptischen Christen, da wissen wir ganz wenig. Es gibt einen Namen, ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen wahrgenommen haben, Kayla Jean Müller. Sie muss wohl deutsche Vorfahren haben, nicht? Erinnern Sie sich an die Geschichte? Auch sie wurde vor wenigen Tagen von IS irgendwie zu Tode gebracht. Wir wissen das nicht, wie das ganz genau gegangen ist. 26 Jahre alt. Sie hat in der Grenzregion der Türkei Menschen, die als Flüchtlinge und Vertriebene waren, dort geholfen, hat sie aufgesucht, war mit Hilfsorganisationen unterwegs, wurde gekidnappt, verschleppt von IS und vor etwa 2-3 Wochen schließlich fand sie irgendwie den Tod. Sie konnte einen Brief herausschmuggeln und in diesem Brief schreibt sie, so sieht dieser Brief aus, kam in der Welt, in der Tageszeitung Die Welt, und sie schreibt: Wenn man sagen kann, dass ich überhaupt gelitten habe durch diese ganze Erfahrung, dann ist es nur, weil ich weiß, durch wie viel Leid ihr deshalb gehen müsst. Ich erinnere mich daran, dass Mama immer gesagt hat, dass Gott der Einzige ist, den man alles in allem am Ende wirklich hat. Ich bin in dieser Erfahrung an einem Platz angekommen, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes mich selbst unserem Schöpfer ausgeliefert habe, weil es buchstäblich nichts anderes gab. Durch Gott, durch eure Gebete habe ich mich im freien Fall sanft gewogen gefühlt. Ich habe mich in Dunkelheit und in Licht gezeigt. Ich habe gelernt, dass man selbst im Gefängnis frei sein kann. Ich bin dankbar. Ich bin so weit gekommen, dass ich in jeder Situation etwas Gutes sehe. Manchmal müssen wir nur danach Ausschau halten. Ich bete jeden Tag, dass ihr, wenn auch sonst nichts anderes, auch eine bestimmte Nähe und Ergebung zu Gott gefühlt und untereinander einen Bund der Liebe und Unterstützung geformt habt. Sie schreibt am Anfang dazu, dass sie das unter Tränen schreibt. Sie ist sicher nicht leicht gefallen. Und sie hat wenige Zeit vorher ihrem Vater einen Brief geschrieben. Und da ist ein Satz drin, den möchte ich Ihnen vor Augen stellen. Sie hat an ihren Vater geschrieben: Manche Menschen finden Gott in der Kirche, manche in der Natur, manche in der Liebe, ich. Und das ist der Satz, den ich Ihnen da eigentlich mitgeben will zu Hiob 19. Im Jahr 2015 schreibt eine 26-Jährige: Ich finde Gott im Leiden. Das ist schon schwer auszuhalten, nicht? Aber sie hat Gott zuerst im Leiden der Menschen an der Grenze zur Türkei gefunden und in ihrem eigenen Leid, das hat sie ihren Eltern ausführlich noch geschildert, da ist sie zu diesem Gott hingezogen worden, unaufhaltsam. Es ist etwas, ja, ich denke, ein Geheimnis, es ist das Geheimnis dieser Hände, die um Hiob hier rum gezeichnet sind. Es ist das Geheimnis, dass Gott mit seinen Händen tatsächlich auffangen kann, wo kein Mensch mehr auffangen kann. Im Englischen ist es noch viel eindrucksvoller, was die Kayla geschrieben hat. Durch eure Gebete habe ich mich im freien Fall sanft gewogen gefühlt. Das ist auch wieder für sie ganz nahe. Das heißt eigentlich wörtlich: By your prayers I have felt tenderly cradled in free fall. Das heißt tenderly cradled, eigentlich ganz sanft in der Wiege gewiegt, wie ein kleines Kind. Es ist schon faszinierend, wie Gott das Leiden und das Leid wandeln kann. Und dass er das durch die Jahrtausende und Jahrhunderte macht. Wir ahnen das manchmal nur. Ich glaube, wir ahnen es nur. So wie Hiob auch irgendwie geahnt hat. Aber Gott hat ihn doch in seinen Händen getragen. Das ist das Geheimnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott wird am Ende abwischen alle Tränen, heißt es. Und er wird die Völker heilen. Das ist unser Ziel.